U-Bahnhof Freie Universität. Na, gehst du auch zur Demonstration gegen den Vietnamkrieg im Audimax der Uni? Weißt du, das ist echt wichtig, dass wir so viele sind wie nur möglich. Bald steht ja auch der internationale Vietnamkongress an und da brauchen wir eine große Lobby. Es muss ja nicht jeder gleich in einen Hungerstreik treten, so wie ich letztes Jahr für den inhaftierten Fritz Teufel, Mitbegründer der Kommune 1. Aber dabei sein sollte man doch. Wieso schaust du mich denn so fragend an? Wie? Wir haben nicht 1968 und der Vietnamkrieg sollte noch 7 Jahre dauern? Also, Menschen aus dem 21. Jahrhundert habe ich mir ehrlich gesagt futuristischer vorgestellt. Du siehst nicht anders aus als Studierende, die 1968 angefangen haben. Naja, deine Haare sind etwas kurz geraten. Und dieses leuchtende Signalgerät in deiner Hand habe ich auch noch nie gesehen. Wie ich heiße, fragst du mich? Rudi Dutschke natürlich. Also, mich kennen hier eigentlich fast alle. Hier an der Freien Universität, kurz FU, studiere ich Soziologie, Ethnologie, Philosophie und Geschichtswissenschaft. Vielleicht promoviere ich noch, aber das muss ich mir nochmal gründlich überlegen. Ich war übrigens nach dem Abitur auch mal Sportreporter bei der Boulevardzeitung BZ, die damals zum bösen Axel Springer Verlag gehört hat. Wie ja auch noch in deiner heutigen Zeit. Ich habe es dann zum Glück noch rüber geschafft, bevor die Mauer gebaut wurde. Naja, und jetzt bin ich hier, mitten in der Studierendenbewegung. Ob Flugblätter verteilen, Kundgebungen organisieren oder Werteherrschaften über Missstände in unserer Gesellschaft aufklären, ich versuche wirklich alles, damit sich endlich etwas ändert. So, genug zu mir. Du meintest, du willst hier nächstes Semester mit dem Studium starten. Na, dann führe ich dich gern ein wenig herum, hier über den Wissenschafts- und Forschungscampus Dahlem. Ich bin jetzt sehr gespannt, was sich so verändert hat. Na komm, wir laufen mal Richtung Uni und schauen, was los ist. Es sieht tatsächlich alles so anders aus. Und die Autos... Wahnsinn. Ich hoffe ja nicht, dass du zu diesen Pappnasen des Establishments gehörst. Aber wie eine spießige Person der alten Garde siehst du mir jetzt nicht aus. Wusstest du, dass dieses Viertel auch als das deutsche Oxford bezeichnet wird? Also, wenn wir jetzt, wie du behauptest, wirklich im 21. Jahrhundert sind, gibt es dieses Zentrum der Wissenschaft schon seit mehr als 100 Jahren. Etwas außerhalb vom Remi-Demi der boomenden Hauptstadt, hier im schönen Grün, errichtete die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1912 den ersten deutschen Forschungscampus. Auch in deiner Zeit gehören einige ihrer damaligen Institute sicher noch zur heutigen Max-Planck-Gesellschaft, benannt nach dem berühmten Kieler Jung Max Planck, dem Nobelpreisträger und Begründer der Quantenphysik. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Forschungsorganisation. Mit rund 30 Nobelpreisen der dort Forschenden steht sie auf Augenhöhe mit den weltweit besten und angesehensten Forschungsinstitutionen. Du musst wissen, hier in Dahlem sind die Leute sehr stolz auf diese ganzen Auszeichnungen und Titel. Naja, ein Nobelpreis ist ja schon etwas Besonderes. Wir laufen jetzt verschiedene Orte an, die Dahlem als Wissenschaftsstandort entscheidend geprägt haben und die damit auch für deine Zukunft eine zentrale Rolle spielen werden. Der Weg führt uns zu einigen Gebäuden der Freien Universität, dem Museum Europäischer Kulturen und an der Campusbibliothek vorbei in Richtung Domäne Dahlem. Harnack-Haus, Otto-Suhr-Institut, Rotes Café. Los geht es, geradeaus auf die Inestraße. Schau mal dort drüben auf der linken Straßenseite. Siehst du das Haus mit der weißen Fassade und den roten Dächern? Das ist das Harnack-Haus. Im Mai 1929 nahm das Harnack-Haus in Berlin-Dahlem seinen Betrieb auf. Es diente als Clubhaus für das Personal der Kaiser-Wilhelm-Institute des Campus sowie als Gästehaus für Forschende aus dem Ausland. Tennisplätze, eine Bibliothek und ein preisgünstiger Mittagstisch machten das Haus bald zu einem zentralen Ort der Kommunikation. Seit der Eröffnung verkehrt dort die Prominenz aus Wissenschaft, Politik und Kultur. Dort konnte man schon Gäste wie Albert Einstein oder Max Planck, aber auch wichtige Vertretende der Politik wie den demokratischen Außenpolitiker Gustav Stresemann oder Hitlers Rüstungsorganisator Albert Speer treffen. Die wissenschaftliche Begegnungsstätte entwickelte sich schnell zu einem geistigen und gesellschaftlichen Mittelpunkt Deutschlands. Darunter waren zum Beispiel auch Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann. Hast du schon mal von denen gehört? Sie haben 1938 die Kernspaltung entdeckt und damit einen Meilenstein in der Geschichte der modernen Physik und der Radioaktivitätsforschung hier bei uns in Dahlem gelegt. Wie du sicher weißt, war das auch ein Wendepunkt für den Umgang des Menschen mit Technik. Die Auswirkungen davon haben wir dann mit dem Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki am Ende des Zweiten Weltkriegs erlebt. Oh, wie schön! Das Otto-Suhr-Institut gibt es auch noch. Dort hatte ich schon Vorlesungen über die politische Ideengeschichte, den strafrechtlichen Umgang von Staatengemeinschaften oder über internationale Beziehungen. Du möchtest Queer Studies belegen? Also so etwas gab es 68 nicht an der Uni. Das Institut ist übrigens Teil des Fachbereichs der Politik und Sozialwissenschaften und ist benannt nach Otto Suhr, ein SPD-Politiker, der vor 10 Jahren, ach Quatsch, der von 1955 bis 1957 regierender Bürgermeister von Berlin war. Wenn du zukünftig hier studieren willst, musst du auf jeden Fall noch das Rote Café kennenlernen. Wenn wir jetzt um die Ecke gehen... Warte, siehst du dort dieses kleine rote Häuschen? Was für die radikale Linke und andere Studierende einen geliebten und wichtigen Ankerpunkt zwischen Unileben und politischem Aktivismus darstellt, ist für Konservativ-Liberale ein Hassobjekt. Welche Kraft studentische Proteste haben, symbolisiert das Rote Café. Im Jahr 1988 besetzten Studierende das Institutsgebäude in der Inestraße 22 und errichteten im Souterrain ein Streikcafé. Du kannst dir sicher vorstellen, dass das für ordentlich Trubel sorgte. Die Uni-Verwaltung griff ein und verlangte das Festhalten verantwortlicher Personen in einem Vertrag. Dies missfiel natürlich den Besetzenden, die sich als selbstverwaltet verstanden. Es folgte ein ausufernder Konflikt, der in Zumauern des Eingangs sowie der von der Uni-Verwaltung veranlassten polizeilichen Räumung gipfelte und dafür sorgte, dass sich die Studierenden kooperativ zeigten, um das Café zu retten. Ach, das ist ja interessant. Dein Handy-Teil schreibt weiter, dass die Studierenden infolge von Bauarbeiten 1998 an einen anderen Standort ziehen mussten. Ausgerechnet in diesem unscheinbaren Gebäude war während des Nationalsozialismus ein Stall für Versuchstiere des Eugenik-Instituts. Über das Eugenik-Institut und die dort durchgeführten Forschungen habe ich mal ein Referat gehalten. Unfassbar, was unter der pseudowissenschaftlichen Rassenforschung alles passiert ist und wie viel Gewalt durch sie legitimiert wurde, wie zum Beispiel bei Zwangssterilisationen. Da versteht jede Person, warum die Besetzenden beschlossen, die Hausfassade rot zu streichen. Im Lauf der Jahre wurde das Gebäude immer wieder Ziel von Angriffen. Die Gruppe sah sich am Ende gezwungen, zurück zum Ausgangspunkt zu kehren, wo die Geschichte des Roten Cafés 30 Jahre zuvor begann. Mensch, wenn es das doch schon zu meiner Zeit gegeben hätte. Doch wir hatten andere Orte und Cafés, wo wir feuchtfröhlich gefeiert und heftig diskutiert haben. Aber wenn es darauf ankam, konnten wir doch aufeinander zählen und uns vereinen gegen das verstaubte Hochschulwesen, die Große Koalition, den Vietnamkrieg und uns für eine ehrliche Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit verbünden. Heute lädt das Rote Café zu Semesterbeginn zur Campus-Rally mit anschließender Bier-, Glühwein-, Sekt- oder Limo-Öffnung ein, veranstaltet Kneipenquizabende, Kundgebungen gegen Gentrifizierung, Vorträge zu politischem Aktivismus und lockt mit leckerem und geldbörsefreundlichem Essen Studierende an.
Cheers!
Henry Fortbau. Wir biegen links in die Gary-Straße und steuern auf den Henry-Ford-Bau zu. Damit lernen wir jetzt das wichtigste Repräsentationsgebäude der FU kennen. Du musst wissen, die Universität bestand zunächst nur aus 2 Häusern in der Boltzmannstraße. Mit der Zeit kamen weitere, weit verstreute und provisorische Standorte hinzu. Doch dies ändert sich 1954 mit dem Henry-Ford-Bau. Endlich gab es ein Hauptgebäude mit angrenzender Bibliothek. Eine Denkschrift für den Berliner Senat prognostizierte 1954 selbstbewusst, dass auch nach Aufhebung der Sektorengrenzen und nach der Wiedervereinigung der örtliche Schwerpunkt der Berliner Universität in Dahlem liegt. Im westlichen Trakt des Henry-Ford-Baus befindet sich die Universitätsbibliothek mit Lesesälen, Büros und einem angrenzenden Bücherturm. Im östlichen Teil findest du Hörsäle, Konferenzräume sowie den Sitzungssaal des Akademischen Senats. 2005 bis 2007 wurde der denkmalgeschützte Bau komplett saniert. Wie würdest du den Stil des Gebäudes beschreiben? Genau. Schlicht und schnörkellos fallen mir auf Anhieb auch immer ein, wenn ich vor dem Bau stehe. Er wurde zwischen 1952 und 1954 nach den Entwürfen der Architekten Sobotka und Müller im Stil der neuen Sachlichkeit errichtet. Dabei wich der Formbau dem Zweckbau. Ziel war die funktionale Stadt mit einer erkennbaren Trennung zwischen Wohn-, Arbeits- und Freizeitbereichen. Fallen dir weitere Beispiele ein? Zu nennen wäre unter anderem die Hufeisensiedlung in Berlin-Britz und Bauten wie Onkel Toms Hütte in Berlin-Zehlendorf. Der Name Onkel Toms Hütte wird heute kontrovers diskutiert. Die neue Sachlichkeit in der Architektur zählt mit anderen Stilrichtungen zur Bewegung des neuen Bauens. Damit sind insbesondere jene zweckbetonten Werke gemeint, die später als Bauhausstil oder Bauhausarchitektur berühmt wurden. Mit der Architektur des Gebäudes sollte auch der moderne Anspruch der Uni aufgegriffen und nach außen getragen werden. Daher entschied man sich bei dem rund 18.000 Quadratmeter umfassenden Bau für eine vollständig verglaste Längsseite. Die damit erzielte hohe Lichtdurchlässigkeit soll die Werte der Universität, nämlich Freiheit, Offenheit und Toleranz präsentieren, sowie das Motto des Baus Demokratie als Bauherr widerspiegeln. Berühmte Personen wie John F. Kennedy oder Walter Gropius haben hier auch ihre Ehrendoktorwürde der FU entgegengenommen und beeindruckende Reden gehalten. Ich sag dir, als Kennedy da war, ist das Audimax fast aus allen Nähten geplatzt. Politik und dieser Bau waren schon seit Anbeginn eng miteinander verbunden. Eine ereignisreiche Zeit waren etwa die Studierendenproteste um das Jahr 1968. Da ich eine zentrale Figur der Bewegung war, kann ich dir quasi aus erster Hand die Entwicklungen schildern. Zunächst forderten wir insbesondere die Verbesserung der Studienbedingungen. Ein Jahr danach begründeten wir mit der Kritischen Universität KU ein Gegenmodell zur FU. Das war wirklich eine aufregende Zeit. Meine Kommilitonen und Kommilitoninnen ertrugen die antiquierten Zustände einfach nicht mehr. Wir lasen alle Schriften von Karl Marx und organisierten uns zu Protestaktionen und Vollversammlungen. Eine Aktion am Abend des 13. Mai 1968 war besonders denkwürdig. Nach einer Diskussionsveranstaltung mit dem Soziologen und Philosophen Herbert Marcuse rissen die Studierenden das hölzerne Siegel der Uni von der Wand des Audimax hier im Henry-Ford-Bau und setzten es vor der Tür des Rektorates in Flammen. Das war ein wichtiger Moment für die protestierenden Studierenden. Das brennende Siegel symbolisierte den Muff der Vergangenheit. Beteiligt waren unter anderem Mitglieder des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes und der Kommune 1. Hast du schon mal von der Westdeutschen Rektorenkonferenz im Jahr 1968 gehört? Deren Reformpaket war ein kleiner Grund zum Feiern für uns. Es sollte zu mehr Demokratisierung und Modernisierung der Hochschulen führen, wodurch alle Mitglieder einer Universität Mitspracherechte erhalten sollten und die Privilegien der unantastbaren Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen eingeschränkt werden sollten. Klingt super, oder? In der Realität wurden natürlich nicht alle Versprechen umgesetzt und bei Weitem nicht auf all unsere Forderungen eingegangen. Oh, schau! Da vorne hängen die Reste des 1968 zerstörten Hochschulsiegels. Hast du es schon entdeckt? Ich habe immer gedacht, dass es damals durch den Brand gänzlich zerstört worden sei. Kennst du den Namenspatron des imposanten Gebäudes? Das Gebäude sei ein Denkmal für die Stifter, die der deutschen Jugend in schwerer Zeit halfen, sagte der damalige Rektor und Mitbegründer der FU, Hans Kress von Kressenstein. So heißt oder hieß der wirklich. Nach offiziellen Angaben ist der Bau nach Henry Fords Enkel, Henry Ford II. Und der Ford Foundation benannt. Immer wieder wird jedoch gefordert, den Namen zu ändern, da auch eine Verbindung zu dem Autobauer Henry Ford möglich ist. Eine Debatte um den Namenspatron gab es damals bei uns schon. Schließlich war der Erfinder des Fordismus Mitherausgeber der einflussreichen antisemitischen Schrift The International Jew und bekam vom nationalsozialistischen Regime mit dem Großkreuz des Deutschen Adlerordens 1938 die damals höchste Auszeichnung für Ausländer und Ausländerinnen verliehen. Den Henry-Ford-Bau konntest du ab 1964 auch in deine Tasche stecken. Wie, fragst du dich? Ab dem Jahr war der Henry-Ford-Bau Motiv einer Dauerbriefmarke, die von der Deutschen Bundespost ausgegeben wurde. Du hast gemerkt, im Jahr 1968 war ganz schön was los. Im selben Jahr wurde auch das Attentat auf mich verübt, das die sogenannten Osterunruhen ausgelöst hat. Auf diesen schockierenden Moment in meinem Leben kommen wir später nochmal zurück. Wenn du möchtest, kannst du dir drinnen im Gebäude die Ausstellung zur Geschichte der Uni ansehen. Sie trägt den vielversprechenden Titel Zukunft von Anfang an. Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik. Ein kleiner Abstecher in die Boltzmannstraße bringt uns zum Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte sowie zum Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik. Die Ansiedlung von Forschungsinstituten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft kurz vor dem Ersten Weltkrieg bereitete den Boden für eine Ausweitung des akademischen Campus im Südwesten der Stadt. Wir passieren jetzt das im Jahr 1994 gegründete Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, kurz MPIWG genannt, und lernen damit eines von mehr als 80 Forschungsinstituten der Max-Planck-Gesellschaft kennen. Wie der Name bereits verrät, beschäftigt man sich hier mit den grundlegenden Fragen der Wissensgeschichte, von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Deine Zeit bietet dir einige spannende Entwicklungen mit all ihren neuen technischen Erfindungen. Die Forschenden untersuchen die wissenschaftlichen und kulturellen Bedingungen von begründetem Wissen in der Geschichte der Menschheit. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz schön langer Zeitraum, bietet allerhand Untersuchungsgegenstände aus allen Epochen und Kontinenten. So arbeiten einige zu babylonischer Mathematik, im Naturverständnis des antiken Griechenlands, während sich andere mit der modernen Neurowissenschaft beschäftigen. Faszinierend, oder? Im Fokus stehen dabei stets die Kategorien des Denkens, des Beweisens und der Erfahrung, sowie die Frage, warum und wie sich die Bedeutung wissenschaftlicher Grundbegriffe ändert. Interessant sind aber natürlich auch die sich wandelnden Praktiken des Experimentierens und Argumentierens. Ihre Arbeit ist nicht nur für die Erfassung historischer Themen wichtig. Indem das Institut wissenschaftliches Denken und Handeln als historische Phänomene analysiert, schafft es eine Reflexionsebene für aktuelle Herausforderungen der Wissenschaften. Hast du schon das Gebäude mit dem markanten Zwiebelturm entdeckt? Hier hatte das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik von 1936 bis 1946 seinen Sitz. Wir wollen jetzt etwas genauer auf die spannende Geschichte des innerhalb und außerhalb Deutschlands geschätzten Instituts eingehen. Sie beginnt im staubigen und zugestellten Arbeitszimmer von Albert Einstein. Das kleine Dachgeschoss in der Haberlandstraße 5 in Berlin-Schöneberg ist die erste Adresse des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik, das zu Beginn noch über kein eigenes Gebäude verfügte. Wirklich kurios, oder? Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik wurde 1917 mitten im Ersten Weltkrieg mit dem Ziel einer finanziellen Forschungsförderung gegründet. Eines der ersten Stipendien ging an den jungen Professor Peter de Beer. Er bekam 16.030 Mark, um sich einen leistungsstarken Röntgenapparat zu beschaffen. 2 Jahrzehnte später erhielt de Beer für seine Forschung den Nobelpreis für Chemie. Wenn man Institut hört, denkt man natürlich an ein Team von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen. Doch zu Beginn gab es neben dem Direktor Albert Einstein lediglich einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, Erwin Freundlich. Der Astronom Freundlich war an der Prüfung der allgemeinen Relativitätstheorie beteiligt. Ab den 1930er Jahren entwickelte sich das Institut zu einem eigenen Forschungsinstitut. Das Gebäude wurde 1936 mit Unterstützung der Rockefeller Foundation errichtet. Es war das erste eigene Gebäude des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik. Über dem Haupteingang des KWI für Physik prangte schon damals in goldenen Lettern der Name Max-Planck-Institut, während die Bezeichnung Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik nur unscheinbar in die Türumrahmung eingemeißelt worden ist, was als Ehrung für Max Planck gedacht, aber wohl nicht zu Unrecht auch als politischer Affront gegen die Monarchie verstanden wurde. Du musst wissen, es dauerte einige Zeit, bis das Institut den Namen endgültig wechselte. Kaiser Wilhelm II. Dankte 1918 ab und Deutschland erhielt zum ersten Mal in seiner Geschichte eine demokratische Verfassung. Dennoch beschloss der Senat der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, kurz KWG, 1919 die nach ihm benannte Gesellschaft nicht umzubenennen. Während der Weimarer Republik versuchten vor allem Reichstagsabgeordnete der linken Fraktion immer wieder eine Namensänderung durchzusetzen. Die überwiegende Zahl der in der Wissenschaft tätigen Personen akzeptierte zwar die neue Demokratie, blieb allerdings im Herzen monarchistisch gesinnt. Ich möchte dir jetzt noch mehr über das Institut unter dem Nationalsozialismus erzählen. Die Kooperation mit dem NS-Regime zeigt die weniger glanzvolle Geschichte des renommierten Instituts. Auf die Etablierung der nationalsozialistischen Herrschaft folgten zahlreiche antijüdische Gesetze. Im April 1933 wurde das Gesetz zur Wiedereinführung des Berufsbeamtentums erlassen und im Zuge dessen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit jüdischem Familienhintergrund aus staatlichen Stellen vertrieben. Auch in der KWG begann eine Entlassungswelle mit 126 Kündigungen, die Mehrheit betraf das wissenschaftliche Personal. Während ein Teil die Karriere im Ausland fortsetzen konnte, verloren andere durch die Immigration ihre Existenzgrundlage und die Möglichkeit, ihre Forschungen im Ausland fortzusetzen. Vier der Entlassenen wurden deportiert und in Konzentrationslagern ermordet. Ein Physiker, der sich zu Beginn des nationalsozialistischen Regimes zunächst gegen die Vertreibung seines jüdischen Kollegiums stellte, war der spätere Direktor Werner Heisenberg. Im Zuge seiner Weigerung, seine Unterschrift unter einer Ergebenheitsliste an Hitler zu setzen, geriet er in das Visier der nationalsozialistischen Öffentlichkeit und wurde zum Ziel einer Gruppe, die sich als Vertreter einer arischen Physik gegen seine angeblich jüdisch unterwanderte Quantenphysik richtete. So wurde er etwa 1937 in der SS-Zeitung Das Schwarze Korps in einem Artikel über weiße Juden in der Wissenschaft diffamiert. Dennoch entschied er sich dazu, in Deutschland zu bleiben. Im Juli 1942 wurde Werner Heisenberg schließlich als Direktor ans Institut berufen. Beim Amtsantritt galt er bereits als einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts. Für die Begründung der Quantenmechanik erhielt er 10 Jahre zuvor den Nobelpreis für Physik. Heisenberg erweiterte das Forschungsprogramm um die Gebiete kosmische Strahlung und Elementarteilchenphysik. Während des Zweiten Weltkriegs leitete Heisenberg das Uranprojekt des Deutschen Heerenwaffenamtes. Dabei sollten die Einsatzmöglichkeiten der Kernspaltung erforscht werden. In seiner Position als Direktor führte er die Großversuche weiter. Kurz vor Kriegsende nahmen die Alliierten ihn und andere Atomforscher fest und brachten sie nach Großbritannien. Nach dem Krieg war Heisenberg wegen seiner Laufbahn im Nationalsozialismus umstritten. Dennoch trat er bereits 1946 an dem Institut in Göttingen, jetzt unter dem Namen Max-Planck-Institut für Physik, seine Position als Direktor an. Was sagst du dazu? 1958 siedelte das Institut nach München über und teilte sich später in die Max-Planck-Institute für Physik, Werner-Heisenberg-Institut genannt, für Plasmaphysik, für Astrophysik und für extraterrestrische Physik auf. Im Oktober 2017 feierte das Max-Planck-Institut für Physik, kurz MPP, sein 100. Jubiläum und ein Jahr später wurde Professor Dr. Giulia Zandarigi als erste Frau Direktorin am MPP. Sie leitet die Abteilung Innovative Berechnungsmethoden in der Teilchenphysik. Hahn Meitnerbau. Um unser nächstes Ziel zu erreichen, müssen wir wieder zurück auf die Gerrystraße und von dort die Thielallee hinauf, am Korrensplatz vorbei. Hast du unsere nächste Station, den Hahn Meitnerbau, bereits entdeckt? Ich möchte dir nun erklären, warum dieses Gebäude den Namen Hahn-Meitner-Bau trägt. Der Name geht zurück auf den Chemiker Otto Hahn und die Physikerin Lise Meitner. Das Gebäude, in dem die beiden mehr als 2 Jahrzehnte lang gearbeitet haben und in dem Otto Hahn und Fritz Strassmann der Nachweis der atomaren Kernspaltung gelang, beherbergt heute Teile des Instituts für Chemie und Biochemie der Freien Universität. Die Physikerin Lise Meitner wurde 1878 in Wien geboren. 1907 kam sie nach Berlin, um bei Max Planck ihre Forschung zur Radioaktivität fortzusetzen. Hier begann auch die Zusammenarbeit mit Otto Hahn. Von 1912 an war Meitner, zunächst noch mit inoffiziellem Status, Max Plancks Mitarbeiterin am neu gegründeten Institut für Chemie der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Dahlem. Nach dem Ersten Weltkrieg leitete sie dort die physikalisch-radioaktive Abteilung und war später auch Professorin der Berliner Universität. Als Jüdin konnte sie diese Tätigkeit jedoch ab 1933 nicht mehr ausführen und wurde zunehmend bedroht. Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland verlor sie ihre österreichische Staatsbürgerschaft und entschloss sich dazu, über Holland nach Schweden zu fliehen. Die Korrespondenz mit Otto Hahn hielt sie aufrecht und war damit trotz allem an der Forschung beteiligt. Für die Entdeckung der Kernspaltung erhielt Otto Hahn schließlich 1944 den Nobelpreis für Chemie. Lise Meitner blieb die öffentliche Anerkennung trotz ihres entscheidenden wissenschaftlichen Beitrags jedoch versagt. Das Hitler-Regime erkannte das Potenzial der Kernspaltung zum Bau einer Atombombe, ebenso wie die Alliierten das Risiko erkannten, Deutschland könne hier in Dahlem eine Atombombe entwickeln. Daher bombardierten sie 1944 gezielt das Gebäude des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Chemie und den heutigen Hahn-Meitner-Bau. Du fragst dich, was mit Lise Meitner geschah? Sie erhielt nach dem Krieg zahlreiche Forschungsangebote aus den USA, die sie aber alle ausschlug. Sie wollte keinesfalls an einem Atombombenprojekt mitarbeiten. Ab 1947 leitete sie die Abteilung für Kernphysik an der Technischen Hochschule in Stockholm. Verheiratet war sie nie. Ihr Leben ging ganz in der Physik auf. 1960 zog sie nach Cambridge zu ihrem Neffen Otto Robert Frisch, wo sie 1968, im selben Jahr wie Otto Hahn, starb. Auch sie wurde bis zu ihrem Tod mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. 1992 benannte man das Element 109 zu ihren Ehren Meitnerium, Elementsymbol MT, sozusagen als späte Entschädigung für den nicht vergebenen Nobelpreis. Heute verfügt das Institut über technische Fachabteilungen mit eigenen Ausbildungswerkstätten zur Entwicklung und zum Bau von experimenteller Messelektronik sowie zur Planung und Konstruktion der Experimentalbauten. Über den Zehnerpark und die Hittorfstraße zur Rost- und Silberlaube mit Besuch der Bibliothek der FU Berlin Norman Foster. Mit der Silber- und Rostlaube lernst du nun weitere wichtige Gebäude kennen, über die zukünftige Studierende der FU einfach Bescheid wissen müssen. Und nein, ich rede hier nicht von irgendwelchen verwitterten Gartenlauben. In der Rost- und Silberlaube sind insbesondere Fächer aus dem Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften zu finden, sowie zahlreiche weitere Einrichtungen der Universität wie die neue Holzlaube, die Mensa II, die vom weltberühmten Architekten Norman Foster entworfene philologische Bibliothek und die ehemalige Bereichsbibliothek Erziehungswissenschaften, heute Campusbibliothek genannt. Unter dem Namen Institutskomplex Obstbaugelände wurde der Gebäudekomplex bei einem Architekturwettbewerb in den 70er Jahren ausgeschrieben. Diesen gewann das Architekturbüro Candelis Josic Woods Schithelm, das mit dem französischen Architekten und Designer Jean Prouvet zusammenarbeitet. Du fragst dich, welchen Ursprung der Name hat? Der Name kam daher, dass dort ursprünglich Obst angebaut worden war. Nach Fertigstellung der Universitätsgebäude etablierte sich die Bezeichnung Geisteswissenschaftliche Institute, bis sich letztlich die inoffiziellen Spitznamen Rostlaube und Silberlaube auch offiziell durchgesetzt haben. Für die Außenfassade wurde sich für den wetterfesten und damals noch neuartigen Werkstoff Kortenstahl entschieden. Dieses spezielle Material hatte nur einen Haken. Es rostete schnell und auch die spezielle Stahllegierung, die man als Gegenmaßnahme anbrachte, konnte diesen natürlichen Prozess nicht gänzlich verhindern. Der Wettbewerbsentwurf sah ursprünglich ein noch größeres Gebäude vor. Von 1967 bis 1973 wurde mit der Rostlaube aus Kortenstahl ein erster Abschnitt realisiert, der rund ein Drittel des Entwurfs umsetzte. Im Verlauf der Arbeiten löste sich das Architekturbüro Candelis Josic Woods jedoch auf. Die Rostlaube wurde mitunter auch als das wichtigste Gebäude des Strukturalismus bezeichnet. Ein paar Jahre später mussten weitere Disziplinen wie die Romanistik und das neu errichtete zentrale Sprachlabor der wachsenden Universität im Gebäudekomplex Habelschwerter Allee 45 untergebracht werden. Daher wurde Ende der 1970er Jahre das zweite Drittel des Bauprojektes realisiert. Kannst du dir denken, warum dieser Teil den Namen Silberlaube trägt? Genau. Namensgeber ist die imposante Außenhaut aus Aluminium. Die Silberlaube verlängert den Gebäudeabschnitt der Rostlaube in nordöstlicher Richtung. Hier fanden dann ebenfalls der Fachbereich der Erziehungswissenschaften und Einrichtungen wie die Dahlem Research School, das Dahlem Humanities Center oder das Italienzentrum einen neuen Standort. Falls du Hunger hast, findest du ganz in der Nähe auch die Mensa. Diese liegt nordwestlich der Rostlaube, direkt an der Otto-von-Simson-Straße und dem Rudi-Dutschke-Weg. Wahnsinn! Sogar ganze Straßen sind nach mir benannt. Ich möchte dir nun noch mehr von der Norman-Foster-Bibliothek zeigen. Das Gebäude misst eine Länge von 64 Metern und ragt mit seinen 19 Metern hoch in den Himmel. Der britische Architekt und Designer Norman Foster gewann 1997 den Gutachterwettbewerb des gemeinsam vom Land Berlin und der Freien Universität Berlin öffentlich ausgeschriebenen Bauprojekts und errichtete 2005 die Bibliothek. Wenn du bald ein Buch aus dem Bereich Indologie, Anglistik, Philosophie, Slavistik oder Lateinamerikanistik suchst, wirst du hier sicher fündig werden. Die Philologische Bibliothek bietet eine Bandbreite an Büchern aus den Sprach- und Literaturwissenschaften. Woran erinnert dich die äußere Form des Gebäudes? Ja, das stimmt. Wenn man davor steht, ist es schwer zu erkennen, aber aus der Vogelperspektive ähnelt sie einem riesigen, silbrig glänzenden Tropfen, der in den Innenhof gefallen ist. Ein schönes Bild, oder? Andere wiederum erinnert der Bau an die Form eines Gehirns, sodass er auch The Berlin Brain genannt wird. Das finde ich irgendwie passender für eine Universitätsbibliothek. Komm, wir gehen mal hinein. Es ist wirklich eine beeindruckende Architektur, sowohl von außen als auch von innen. Durch das Glasfasergewebe mit transparenten Teilflächen lenkt Foster unseren Blick nach draußen und nach oben in Richtung Himmel. Die weißen Stoffmembranen, die aus umweltfreundlichem Polyester bestehen, filtern das Licht der Sonne und erzeugen eine helle Arbeitsatmosphäre. Du findest also beste Bedingungen für eine produktive Lernatmosphäre, die du in deinem Studium sicher brauchen wirst. Was glaubst du, wie viele Bücher passen in dieses Gebäude? Hier gibt es tatsächlich eine Stellkapazität von 800.000 Büchern. Wir verlassen nun die Welt der Bücher und tauchen ein in die Vielfalt von Kulturen. Weiter auf der Fahrwerkstraße und über die Arnim-Allee zum Museum Europäischer Kulturen. Unsere Tour führt uns weiter über die Fahrwerkstraße und die Arnim-Allee zum Museum Europäischer Kulturen. Welche Kulturen finden sich in Europa? Wie lassen sich nationale und sprachliche Grenzen überwinden? Und welche Gemeinsamkeiten können wir dabei entdecken? Diesen Fragen stellt sich das Museum Europäischer Kulturen. Die Arbeit des Museums sowie die Themen, die sich in den Ausstellungen widerspiegeln, beschreibt das Museumsteam selbst mit dem Begriff Kulturkontakte. Die Highlights des Museums sind etwa das Fußballtrikot des ehemaligen Nationalspielers Mesut Özil, ein Ramadankalender, ein prachtvoll verzierter Bauernschrank aus dem Schweden des 19. Jahrhunderts oder eine erschreckende Perchtenmaske aus dem 18. Jahrhundert, wie sie auch heute noch in der österreichischen Vorweihnachtszeit Anwendung findet. Ist ja toll, dass ein Museum so die Verbindung von historischen Sammlungen zu aktuellen Themen herstellt, die Politik und Gesellschaft bewegen. Ein wichtiger Aspekt ist hierbei die enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Interessengemeinschaften und der Austausch mit den Besucherinnen und Besuchern. Das Sammeln, Erforschen, Bewahren, Präsentieren und Vermitteln von Bestandteilen ganz unterschiedlicher europäischer Kulturen vom 18. Jahrhundert bis heute steht somit im Zentrum der Museumsarbeit. Ich denke, dass dieser Auftrag gegenseitiges Verständnis fördert. Respekt vor und Toleranz gegenüber fremden Kulturen beugen Kriegen vor und sind elementar für eine friedliche Zukunft. Du siehst, wie wichtig solche Museen sind. Ich kann einen Besuch also sehr empfehlen. Neben den Sammlungen und wechselnden Ausstellungen locken auch stets interessante und vielfältige Veranstaltungen wie die jährlich stattfindenden Europäischen Kulturtage, der Textiltag oder das Fête de la Musique. Dabei stellt das Team des Museums verschiedene Kulturen und Kulturtechniken aus Europa vor und lädt dazu ein, diese zu erkunden. Von Kunsthandwerk über Musik bis hin zu Kulinarik. Auf der Website erfährst du von offenen Werkstätten, in denen man flechten lernen kann, oder von spannenden Ausstellungsgesprächen mit den kuratierenden Personen oder der Zeitzeugenschaft. Solche Webseiten sind ja wirklich sehr praktisch und auf euren Handyteilen könnt ihr die auch sehen, sagst du? Erstaunlich. Julius Kühn Institut Botanischer Garten. Unsere nächste Station ist das Julius Kühn Institut. Das ist ganz einfach zu finden, wenn wir einfach der Arnim-Allee weiter folgen. Davon hast du noch nie gehört? Hinter dem Namen Julius Kühn Institut, kurz JKI, verbirgt sich das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Es gehört als selbstständige Bundesoberbehörde zum Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Das JKI vereint mehrere Standorte, die aus verschiedenen Fachinstituten bestehen. Dabei sind drei große Bereiche vertreten: die pflanzengenetische Vielfalt und der Züchtungsforschung, der Schutz der Kulturpflanzen sowie der Erforschung der Agrarökosysteme. Am hiesigen Standort findest du das Institut für ökologische Chemie, Pflanzenanalytik und Vorratsschutz sowie das Institut für Bienenschutz. Außerdem gibt es eine Bibliothek, und ein 7,1 Hektar großes Versuchsfeld, das 1898 auf dem Gelände der Domäne Dahlem direkt neben den neuen Gebäuden angelegt wurde, die damals noch im Bau waren. Eine Besonderheit dieses Feldes ist, dass hier auch zum Verbraucherschutz Untersuchungen über die Schadstoff- und Schwermetallbelastung in urbanen Ballungsgebieten und deren Auswirkungen auf Nutzpflanzen und das Grundwasser gemacht werden. Ein weiteres Highlight dieser Gegend ist natürlich auch der Botanische Garten, der nicht weit von hier liegt. Zu jeder Jahreszeit bieten das weitläufige Außengelände, die 15 Schaugewächshäuser und das große Tropenhaus eine kleine Auszeit. Besonders im großen Tropenhaus fühlt man sich in der Pflanzenwelt zwischen Riesenbambus und Lianen beinahe wie in Afrika, Asien, Australien und Amerika. Du wirst sehen, dass die Pflanzen im Gewächshaus geografisch nach ihrem Vorkommen auf den Kontinenten angeordnet sind. Was schätzt du, wie viele Pflanzenarten findest du auf der 43 Hektar großen Fläche? Es sind etwa 20.000. Damit gehört der Botanische Garten Berlins nicht nur zu den größten, sondern auch zu den artenreichsten. Seine Geschichte geht auf erste Pflanzensammlungen im Berliner Stadtschloss im 16. Jahrhundert zurück. Anfang des 20. Jahrhunderts sollten diese mittlerweile zu wissenschaftlichen Lebenssammlungen entwickelten Bestände der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 1897 bis 1910 wurde der Garten im Zuge dessen nach Plänen des Architekten Alfred Körner und unter Leitung des Gartendirektors Adolf Engler angelegt und zog dabei nach Dahlem um. Weißt du, wo er zuvor lag? Da, wo heute der Heinrich-von-Kleist-Park in Schöneberg ist. Über die Königin-Luise-Straße zum Grab von Dutschke. Ich möchte dir nun einen traurigen Ort zeigen, den Sankt-Annen-Friedhof, den du über die Königin-Luise-Straße erreichst. Jetzt, wo ich in deiner heutigen Zeit Erschreckendes über meine eigene Zukunft erfahren habe, kann ich dir auch meine Lebensgeschichte zu Ende erzählen. Vom Eingang an der Kreuzung Königin-Luise-Straße und Pacelli-Allee gehen wir links um die Kirche herum, bis wir auf der nördlichen Seite sind. Dort, ziemlich mittig, liegt das Ehrengrab, in das ich an einem kalten, grauen Wintertag im Jahr 1980 beigesetzt wurde. Ja, da hast du richtig gehört. Ich bin leider bereits im Alter von 39 in Dänemark an den Spätfolgen des Attentats verstorben. Welches Attentat, fragst du mich? Am Gründonnerstag 1968 wurde ich vom 23-jährigen Josef Bachmann auf offener Straße niedergeschossen und schwer verletzt. Bachmann, der rechtsnationale Hilfsarbeiter, wurde später zu 7 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich überlebte das Attentat nur knapp. Nach mehreren schwierigen Operationen musste ich dann sogar Grundfähigkeiten wie Lesen und Sprechen neu lernen. Danach ging ich nach England und lehrte ab 1971 als Gastdozent im dänischen Aarhus und pendelte fortan zwischen Dänemark und der Bundesrepublik. Dort setzte ich mich für die Wahrung der Menschenrechte ein und promovierte 1973 schließlich mit der Arbeit zur Differenz des asiatischen und westeuropäischen Weges zum Sozialismus, hier im schönen Dahlem. Ich hatte letztlich also auch so einen schönen Doktortitel. Im Anschluss daran erhielt ich ein Forschungsstipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft an der FU. Ich verzichtete jedoch darauf und widmete mich lieber wieder dem aktiven politischen Engagement. Ich unternahm viele Vortragsreisen und war Teil der Anti-Atomkraft-Demos. Dann, 1979, holten mich die Folgen des Attentats ein. Die schweren Hirnverletzungen führten zu meinem Tod durch einen epileptischen Anfall. Doch es freut mich sehr, dass auch noch in deiner Gegenwart, Jahrzehnte nach der Tat, mit einer Gedenkplatte vor dem Haus auf dem Kurfürstendamm in Berlin daran erinnert wird. Der Begräbnisort war zunächst gar nicht so sicher, da auf diesem schönen Friedhof erst kein freies Grab verfügbar war. Dieses Grab, vor dem du stehst, ist nicht irgendein Grab. Es war für Pfarrer Martin Niemöller vorgesehen. Er war Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus und nach dem Krieg Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Weil Niemöller von 1933 bis 1937 Gemeindepfarrer in Berlin-Dahlem gewesen war, gab es dort noch diese reservierte Grabstätte für ihn. Nach Absprache mit meiner Frau Gretchen Dutschke-Klotz war der Theologe jedoch bereit, mir sein vorgesehenes Grab zu überlassen und lobte mein Lebenswerk. Gretchen verarbeitete den frühen Verlust von mir in der Biografie »Wir hatten ein barbarisch schönes Leben«. Ein klasse Titel, oder? Ziel U-Bahnhof Dahlem-Dorf. Genug von meiner Lebensgeschichte. Unsere Tour steuert nun dem Ende zu. Am U-Bahnhof Dahle im Dorf muss ich dich wieder allein lassen. Von hier aus bietet sich noch ein Besuch der nahegelegenen Domäne Dahlem an, ein ganz besonderer Ort in der sonst eher hektischen Hauptstadt. In diesem Freilichtmuseum kannst du dich in Zukunft vom stressigen Studienalltag erholen. Der einzige Biobauernhof weltweit mit eigenem U-Bahn-Anschluss. Das einzigartige Museumsprojekt der Domäne Dahlem verbindet Landwirtschaft mit spannenden Ausstellungen und interaktiver Wissensvermittlung. Kannst du dir vorstellen, dass an diesem Ort bereits seit 800 Jahren Äcker bestellt werden? Du kannst hier nicht nur einiges über den Anbau von Lebensmitteln lernen, sondern diese auch frisch vom Feld essen. Das großflächige Freilichtmuseum möchte Interessierte sowohl den typischen Hofalltag als auch Historisches näherbringen. Bereits im Mittelalter war die Domäne Dahlem ein bekanntes Rittergut und wurde über die Jahrhunderte von verschiedenen Besitzern und Besitzerinnen bewirtschaftet. Eine leidenschaftliche Initiative der Bevölkerung Berlins kämpfte nach dem Zweiten Weltkrieg für den Erhalt der Landwirtschaft. Sie setzte sich durch und gründete das einzigartige Freilichtmuseum. Von Anbeginn der Museumsarbeit bis heute organisiert der Verein auch Veranstaltungen wie nostalgische Märkte und Mittelalterfeste mit Stockbrot am Lagerfeuer und deftigen Eintöpfen. Deinen Rundgang durch das Museum Domäne Dahlem kannst du im terrakottafarbenen Herrenhaus von 1560 beginnen, wo ein historischer Kaufmannsladen nachgebaut wurde. Ein besonderes Highlight ist ein auf Glas projizierter Angestellter, der die Besucher und Besucherinnen über ihre Einkäufe berät. In den traditionellen Werkstätten kannst du dich mit verschiedenen Handwerksberufen wie dem Schmieden oder Restaurieren von Möbeln vertraut machen. Außerdem kannst du das Armbrusterzimmer mit Informationen zur Bienenkultur und zum Leben des Bienenkundlers Professor Dr. Ludwig Armbruster entdecken. Schau doch ruhig mal in der Domäne vorbei. Wenn du aber schnell weiter möchtest, kommst du mit der U-Bahn auch gut wieder zurück in die Innenstadt. Jetzt muss ich mich leider von dir verabschieden. Ich hoffe sehr, dass dir unser Rundgang gefallen hat und du dich umso mehr auf dein Studium und die Entdeckung der Wissenschaftswelt hier im schönen Dahlem freust.